warum der Bundesgerichtshof eigentlich immer so streng ist, wenn es um die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand geht. Eine symbolische, meteorologische, juristische Sekunde gibt es nicht. Und da besteht ja die Erlaubnis nach § 130d Satz 2 und 3 ZPO, dass man eben eine sogenannte Ersatzeinreichung vornimmt.
Herzlich willkommen zum ISA Talk mit Recht, einem Podcast von ISA Fachseminare. Heute hören Sie eine Folge zum Thema rund um die Wiedereinsetzung und die Ersatzeinreichung. Für Sie am Mikrofon Sabine und Werner Jungbauer.
Hallo Werner, heute ergreife ich mal die Initiative, weil ich würde dir nämlich total gerne mal erzählen, warum der Bundesgerichtshof eigentlich immer so streng ist, wenn es um die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand geht.
Das klingt spannend, da bin ich ja ganz neugierig.
Also Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist eine Möglichkeit oder ist ein Antrag, den man stellen kann, wenn man eine Frist unverschuldet versäumt hat. Es gibt allerdings nur eine begrenzte Auswahl an Fristen, wo man diese Wiedereinsetzung beantragen kann. So viel einfach schon mal vorab. Ich denke, unsere Zuhörer werden das aber kennen und werden da auch schon mal von gehört haben. Und ja, der Fall, den ich dir gerne schildern möchte, der handelt von einer Anwältin, die am Tag des Fristablaufs eine Berufungsbegründung fertigstellen musste.
Am Tag des Fristablaufs, das ist natürlich schon ganz schön spät.
Ja, das stimmt. Hier ging es also um die Berufungsbegründung. Die Anwältin wollte die gerne am Tag des Fristablaufs fertig machen. Ja, und man darf, wie gesagt, die Fristen ja ausreizen, so sagt es auch immer wieder der BGH. Aber je später man eine Fristsache anfängt zu bearbeiten, desto höher sind die Sorgfaltsanforderungen, die hier an die Anwälte gestellt werden. In dem Fall, von dem ich dir gerade schildern möchte, da wollte die Anwältin die Berufungsbegründung per Fax an das Gericht schicken.
Per Fax?
Ja, ich weiß, du guckst jetzt ein bisschen komisch. Wegen des BEA. Es ist natürlich schon so, dass wir heute im Zeitalter des elektronischen Rechtsverkehrs nur noch elektronisch einreichen dürfen. Aber wie du ja weißt, zumindest im Rahmen der Ersatzeinreichung dürfte man hier auch heutzutage tatsächlich noch faxen. Als dieser Fall, von dem ich hier erzählen will, aber geschah, da schrieben wir das Jahr 2017, 2018, als das passiert ist. Und da war allgemein noch üblich, seine Fristsachen auch vorab per Fax einzureichen.
Okay, ich verstehe.
Ja, nun macht also die Anwältin sich an die Arbeit, setzt sich hin, will also diese Fristsache fertigstellen und kriegt abends um 8 Uhr einen Anruf, dass ihr Kind zu Hause einen epileptischen Anfall hat.
Das ist heftig.
Das stimmt. Und die hat natürlich das gemacht, was ein Elternteil in dieser Situation immer machen würde. Hat also alles stehen und liegen gelassen und hat sich erstmal auf den Weg zu ihrem Kind gemacht. Hat das dann auch wohl zu Hause versorgt. Also man kann natürlich Einzelheiten hier auch dieser veröffentlichten BGH-Entscheidung auch nicht entnehmen. Also nur grobe Details, was diese Sache betraf. Jedenfalls muss sie so gegen 22 Uhr wieder in der Kanzlei zurückgekehrt sein und hat sich dann weiter an den Schriftsatz gemacht, um den fertigzustellen.
Da ist aber nicht mehr viel Zeit dann.
Ja, das stimmt. Das muss ja bis 23.59 Uhr bei Gericht angekommen sein. 24 Uhr ist zu spät, weil es entspricht 0 Uhr dem Folgetag. Auch das hat der BGH mal entschieden. Eine symbolische, meteorologische, juristische Sekunde gibt es nicht, sondern hier ist also tatsächlich 23.59 Uhr und 59 Sekunden der letztmögliche Zeitpunkt, wann am Tag des Fristablaufs die Fristsache bei Gericht eingehen muss. Sie hat sich also wieder hingesetzt und hat auch tatsächlich, also gut, das ist jetzt mal eine rein subjektive Meinung, mit 7 Seiten war die Berufungsbegründung jetzt auch nicht wahnsinnig lang, hat also irgendwie 7 Seiten wohl fertiggestellt und hat dann irgendwann angefangen zu faxen. Und das Ganze ging dann zu spät beim Berufungsgericht ein und deswegen wurde die Berufung dann auch am Ende verworfen.
Es ist aber ganz schön hart.
Ja, das ist ziemlich hart, wenn man sich überlegt, welche Geschichte letztendlich dahinter steckt. Und jetzt kommt aber das eigentliche Problem oder der Kernpunkt. Warum war man hier so streng? Man kriegt ja dann auch vom Berufungsgericht erstmal einen entsprechenden Hinweis. Wir beabsichtigen, die Berufung zu verwerfen, weil die nicht fristgerecht eingegangen ist. Dann kann man dann noch mal Stellung nehmen. Das ist auch immer so ein bisschen gefährlich. Muss man immer aufpassen. Die Richter setzen gerne Stellungnahmenfristen mit 3 Wochen. Aber die Wiedereinsetzungsfrist, je nachdem, welche Frist man da versäumt, versäumt hat, die kann dann auch mal kürzer sein. Also hier ging es um eine Berufungsbegründung. Die Wiedereinsetzungsfrist war dann einen Monat. Und da darf man nicht einfach nur Stellung nehmen, sondern in dem Moment, wo man dann also weiß, da ist was schiefgegangen oder da könnte auch was schiefgegangen sein, muss eben dieser Wiedereinsetzungsantrag gestellt werden. Das Gericht hat dann aber hier trotzdem der Wiedereinsetzung nicht stattgegeben und hat eben auch die Berufung dann im Beschlusswege verworfen. Am Ende hat dann der BGH sich mit dieser Thematik befassen müssen und musste eben entscheiden, ob das Berufungsgericht hier zu Recht verworfen hat oder nicht.
Was kam dabei raus?
Ah, der BGH war sehr streng, deswegen wollte ich dir ja auch gerne diese Geschichte mal erzählen, dass du mal siehst, mit was wir so zu tun haben in den Kanzleien. Also das, was der Anwältin das Genick gebrochen hatte bei dieser Fristsache, war im Grunde genommen folgender Punkt. Sie hatte selber vorgetragen im Wiedereinsetzungsantrag, dass sie zwischen 11:30 und 11:20, also kurz vor Mitternacht, wenn man so will, mit der Berufungsbegründungsschrift fertig gewesen ist, dass sie aber erst um 11:08 angefangen hat, die zu faxen. Und dann ging das Ganze halt kurz nach 0 Uhr ein und das war natürlich zu spät. Und da hat der BGH ihr vorgeworfen, dass sie ja praktisch ja, das Zeitfenster zwischen 11:30 bis 11:24 praktisch und 11:08, dass sie das nicht genutzt hat, da schon mit dem Faxen zu beginnen.
Das hat sie also nicht erwähnt und damit ist man davon ausgegangen, dass sie da nichts getan hat?
Ja, das ist genau die richtige Frage. Der BGH sagt nämlich, wenn ich in meinem Wiedereinsetzungsantrag eine Lücke habe, dann kann ich die auch nicht nachher schließen. Also wenn ich etwas vortrage und das ist vielleicht ein bisschen zu dünn vorgetragen, dann kann man in bestimmten Fällen schon noch eine Aufforderung bekommen, dass man das Ganze nochmal sozusagen etwas nachbessert. Aber wenn ich einfach zu einem bestimmten Zeitfenster gar nichts sage, dann ist das natürlich sehr kritisch und da werde ich auch nicht aufgefordert, weil da ist ja dann auch die Wiedereinsetzungsfrist in der Regel vorbei, weil auch den Wiedereinsetzungsantrag macht man meistens, weil der muss ja gut gestellt sein und gut begründet sein. Ich muss meine Gründe, warum ich unverschuldet die Frist versäumt habe, glaubhaft machen. Ich muss die versäumte Prozesshandlung nachholen und das ist natürlich sehr schwierig. Und deswegen nutzen auch viele Anwälte dieses Zeitfenster doch auch wiederum aus, sodass man da gar nicht die Zeit hat mehr, wenn man einen Hinweis vom Gericht bekommen würde. Was haben sie denn in dem Zeitfenster gemacht, das noch vorzutragen, weil man schon außerhalb der Frist für die Wiedereinsetzung ist? Und tatsächlich hat der BGH, hier ist er davon ausgegangen, dass die durchaus hätte schon früher faxen können, es aus welchen Gründen auch immer nicht getan hat. Und das fand ich halt jetzt besonders streng.
Und was kann man daraus lernen für die Praxis?
Naja gut, die Frage ist ja, was hat denn die Anwältin gemacht? Also ich frage jetzt dich mal, was könntest du dir denn vorstellen, was eine Anwältin in einer solchen Situation kriegt den Anruf, muss nach Hause, Kind hat einen epileptischen Anfall, die hetzt da vom Büro wieder nach Hause, von zu Hause wieder zurück ins Büro, macht unter Zeitdruck diesen Schriftsatz fertig. Also was wird die wohl in dem Zeitfenster gemacht haben?
Ja, ich vermute mal, die hat sich vielleicht noch mal erkundigt nach ihrem Kind, hat in Betreuung gehabt, hat dann noch mal telefoniert und hat sich dann versichert, dass alles in Ordnung ist.
Das vermute ich auch. Und es wäre auch meines Erachtens gar nicht vorwerfbar, das zu machen, dass man dann irgendwie die Hoffnung hat, das klappt alles. Und ich meine, da reden wir ja jetzt auch nicht über irgendeine Kleinigkeit. Das Kind hat ein bisschen Grippe gehabt. Also ein epileptischer Anfall ist halt schon heftig, ja. Und ich vermute auch, sie hat vielleicht angerufen, vielleicht ist sie auch mal einfach auf die Toilette gegangen, weil sie den ganzen Abend nicht dazu gekommen ist. Vielleicht hat sie auch am Faxgerät gestanden und hat sich gedacht, um Gottes Willen, Mitarbeiter alle schon aus dem Haus, wie rum muss ich das jetzt richtig rum reinlegen? Sie hat den Schriftsatz vielleicht nochmal durchgelesen. Sie hat den Schriftsatz ausgefertigt. Ja, das alles dauert, aber sie hat das eben nicht vorgetragen. Ne? Und ich gehe mal davon aus, sie hat sich nicht die Fingernägel lackiert. Also da könnte man natürlich sagen, okay, wenn sie das gemacht hätte, dann ist es auch in Ordnung, wenn sie keine Wiedereinsetzung bekommt. Aber ich sag mal, so eine Mitarbeiter wie mir jetzt fallen eine Reihe von Möglichkeiten ein, die sie gemacht hat, die also auch weiterhin dazu geführt hätten, dass die Fristversäumung dann entschuldbar gewesen wäre. Aber ihr großes Problem war, sie hat nichts zu diesem Zeitfenster gesagt. Und das fand ich dann schon auch heftig und habe mir auch gedacht, naja, so ein bisschen Mitleid mit der Anwältin hätte man vielleicht mal haben können. Aber so ist das beim BGH.
Was man daraus lernen kann, ist ja vielleicht, dass man versucht, eben sämtliche Zeiten zu erfassen und keine Lücken zu liefern, dass hier jemand einhaken könnte und sagen könnte, du hast in der Zeit Möglichkeiten gehabt, die du nicht genutzt hast.
So ist es. Und es gibt jetzt auch eine ganz aktuelle Entscheidung des BGH, wo der BGH auch, nur um noch mal ein anderes Beispiel auch zu bringen, wo der BGH hier einem Anwalt vorgeworfen hat, der vorübergehende technische Probleme aufgrund eines Computerabsturzes in seiner Kanzlei hatte und deswegen auch nicht elektronisch einreichen konnte. Und da besteht ja die Erlaubnis nach § 130d Satz 2 und 3 ZPO, dass man eben eine sogenannte Ersatzeinreichung vornimmt nach den allgemeinen Vorschriften. Die Ersatzeinreichung nach den allgemeinen Vorschriften wäre eben zum Beispiel die Einreichung nach § 130 Nummer 6 ZPO, das heißt schriftliche Einreichung. Dazu gehört auch das Fax tatsächlich. Also so, wie wir halt bis zum 31.12.2021 in ganz Deutschland überwiegend eingereicht haben. Entweder Nachtbriefkasten oder Faxen oder halt schauen, dass das rechtzeitig zur Post aufgegeben wird. Wobei das bei der Post ja heute auch manchmal ein reines Abenteuer ist. Da würde ich mich auch nicht so gern drauf verlassen. Deswegen faxen ja Anwälte auch so gerne ihre, oder haben sie gefaxt, ihre Fristsachen. Und bei der Ersatzeinreichung bleibt uns das ja weiterhin erhalten. Und hier hat ein Anwalt eben Computerprobleme in seiner Kanzlei gehabt. Und da hat der BGH schon 2004 entschieden, wenn wir ein Fristenproblem haben und im Rahmen der Wiedereinsetzung, die wir beantragen, glaubhaft machen müssen, dass die Fristversäumnis unverschuldet war, weil es einen Computerabsturz gab, dann ist dezidiert vorzutragen, was denn genau das technische Problem war und was man unternommen hat, um dieses technische Problem zu beheben. Und diese Entscheidung wird immer wieder vom BGH jetzt auch im Zusammenhang mit der Ersatzeinreichung zitiert. Wir haben hier bei der Ersatzeinreichung ja auch die Pflicht, dass wir die vorübergehende technische Unmöglichkeit glaubhaft machen müssen. Und das ist im Grunde genommen eigentlich die Anforderungen ähnlich wie in einem Wiedereinsetzungsantrag. Da muss ja auch glaubhaft gemacht werden. Und auch hier fordert der BGH ganz klar, wenn ich also die vorübergehende technische Unmöglichkeit auf einen Computerabsturz in der Kanzlei stütze und sage, das Problem lag nicht im BEA-System als solches oder beim EGVP des Gerichts, sondern wirklich in der Kanzlei, dann muss man dezidiert vortragen, dass man eigentlich technisch so ausgestattet ist, dass man also auch elektronisch einreichen kann, was dann das technische Problem in der Kanzlei war und was man unternommen hat, um dieses Problem zu beheben. Und das ist sehr, sehr schade, dass es da die Kanzleien oft nicht so ernst nehmen. Die schreiben dann irgendwie so Sachen auf ihre Schriftsätze wie heute per Fax, weil BEA nicht geht oder sowas. Und damit kommt man halt nicht weiter. Ja.
Also man muss es schon anständig begründen, dann hat man auch ganz gute Chancen, dass man damit durchkommt.
So ist es. Und wenn dann die Ersatzeinreichung akzeptiert wird, dann braucht man ja eben keinen Wiedereinsetzungsantrag. Ja, die Ersatzeinreichung ist ja immer eine fristgerechte Einreichung. Und wenn das Gericht aufgrund der Glaubhaftmachung, die im Übrigen auch unverzüglich erfolgen muss, das heißt also mit der Ersatzeinreichung und nur wenn das wirklich kurz vor Mitternacht ist und es bleibt keine Zeit mehr, dann kann man das noch in der Früh am Morgen nachholen, also unverzüglich danach, aber ansonsten wirklich mit der Ersatzeinreichung ist es glaubhaft zu machen. Und an diese Glaubhaftmachung sind halt schon auch gewisse Anforderungen gestellt. Es geht also nicht so, dass man da einfach nur kurz so einen halben Satz da oben drüber schreibt, ja, nach dem Motto, hier gab es Probleme technischer Art, daher per Fax Feierabend. Das ist keine Glaubhaftmachung. Anwälte sollten das eigentlich im Übrigen wissen. Der Paragraph 294 ZPO, der regelt ja ganz klar, wie man denn glaubhaft machen kann. Und da kann man auch nur sagen, ein Blick ins Gesetz erleichtert manchmal die Rechtsfindung und manchmal erleichtert der BGH die Rechtsfindung.
Wieso ist eigentlich der BGH immer so streng mit den Anwälten?
Naja, also ich kann das nur vermuten. Ich habe jetzt mit noch keinem BGH-Richter gesprochen, aber mit jemandem, der BGH-Richter kennt. Das eine Problem ist natürlich, wenn die weniger streng wären, dann hätten die noch mehr Wiedereinsetzungsanträge auf dem Tisch. Also das ist definitiv so. Und wenn man sich das mal anschaut, wie oft der BGH über Fristversäumnisse bei Anwälten entscheiden muss, dann finde ich das ehrlich gesagt schon häufig. Also das und ganz oft immer wieder dieselben Themen, ja, wo man sich auch nicht wundert, dass es der BGH dann einfach irgendwann mal satt hat und auch das ein bisschen schade vielleicht findet, dass die Anwälte sich da nicht mal die Mühe machen, sich einfach auf den Stand dieser aktuellen BGH-Rechtsprechung und die Anforderungen an die Büroorganisation, sich darüber einfach mal zu informieren. Es ist ja nicht so, dass der BGH das Ganze geheim verkündet. Diese Entscheidungen werden regelmäßig in allen Fachzeitungen auch veröffentlicht. Die werden dort umfangreich besprochen. Aber es ist halt ein Thema, das Anwälte oft erst interessiert, wenn dann selber mal eine Frist versäumt worden ist. Und dann ist man ganz überrascht, was eigentlich so die aktuellen Anforderungen alles des BGH an eine ordnungsgemäße Büroorganisation ist. Das ist mit Sicherheit einer der Gründe. Und ich denke, der zweite Grund wird sicherlich auch sein, dass natürlich auch diese Wiedereinsetzungsanträge Arbeit machen und Richter dann vielleicht irgendwann auch sagen, wir haben das, also ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, aber wir haben das auch satt. Anwälte, die immer auf den letzten Drücker arbeiten, die relativ sorglos mit ihren Mandaten umgehen. Am Ende ist ja der Mandant der Gelackmeierte und dann das Gejammere immer groß ist, wenn dann irgendwas passiert ist. Also das ist mit Sicherheit auch etwas, das man im Grunde genommen wissen sollte als Anwalt. Wenn man einen Wiedereinsetzungsantrag stellen muss, dann kämpft man erstmal gegen die Sympathien. Ja? Das heißt, da sitzen nicht die BGH-Richter und denken sich, ach, der arme Anwalt, jetzt hat er ein Problem gehabt, jetzt gucken wir mal, wie wir dem irgendwie wieder helfen können. Ja? Dass er da nicht seine Haftpflichtversicherung informieren muss, sondern erstmal ist wahrscheinlich die Einstellung, mein Gott, schon wieder, muss denn das sein?
Das heißt also, nicht nur der Blick ins Gesetz ist wichtig, sondern auch der Blick auf die Rechtsprechung.
So ist es.
Ja, vielen Dank für diese ganzen Hinweise. Das hilft doch in der Praxis sehr. Und wichtig ist einfach immer ganz genau bleiben bei dem, was man hier vorträgt, wenn es dann um wichtige Dinge geht.
Ja, und ich würde vorschlagen, also wenn du magst, ist ja auch immer ein bisschen mit Arbeit für dich dann verbunden, aber ich könnte hier zu ein, zwei BGH-Entscheidungen, die jetzt in diesem Jahr ergangen sind, in diesem Frühjahr, könnte ich mal aufbereiten und dann könntest du das unseren Zuhörern auch zur Verfügung stellen im Download-Bereich und dann haben die auch ein Aktenzeichen und eine Fundstelle dazu.
Wunderbar, das ist eine tolle Idee.
Ja.
So machen wir das. Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Ja, und Klappern gehört ja ein bisschen zum Handwerk. Vielleicht darf ich an der Stelle die Gelegenheit nutzen, auf die Seminare hinzuweisen, die Fristen-Update-Seminare, Fristenmanagement 2023, die jetzt im Frühjahr noch laufen, dass die Termine gehen, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube bis Juli kann das sein oder Juni. Mhm. Also ein paar Termine sind es noch und wer Lust hat, kann ja da mal auf die Homepage gucken. Es gibt das Skript in Papierform tatsächlich, weil das ein richtiges Buch ist mit Inhaltsverzeichnis und mit rund 200 Seiten. Das wird den Teilnehmern rechtzeitig vor dem Seminar zugeschickt und ja, macht total Spaß, über so spannende Fragen der Büroorganisation und der BGH haut eine Entscheidung nach der anderen raus seit dem Herbst letzten Jahres. Und da muss man einfach gucken, ob auch die eigene Büroorganisation hier noch sozusagen BGH-konform ist. Und da ist das Seminar immer eine ganz tolle Möglichkeit, sich da auf den neuesten Stand zu bringen.
Dann herzlichen Dank für deine tollen Informationen und den Link zu den Seminaren stelle ich natürlich in die Shownotes.
Super.
Das war der ISA-Talk, ein Podcast von ISA-Fachseminare. ISA-Talk finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und bei isafachseminare.de. Dort und in den Shownotes finden Sie die Links zu interessanten Seminarangeboten und eine Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Die angesprochene Rechtsprechung haben wir für Sie via Link in den Shownotes hinterlegt. Schreiben Sie uns gern unter podcast@isa-fachseminare.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback, auf Lob und Kritik und wenn Sie spezielle Wünsche zu zukünftigen Themen haben, schreiben Sie uns auch das. Vielen Dank für Ihr Ohr. Wir freuen uns auf ein Wiederhören.
Ich nehme mal ein Beispiel, als in Deutschland noch gefaxt werden durfte.
Faxen? Was ist das?
Aber das kann ich dir nachher erklären, was Faxen ist.